Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid herzlich willkommen. Ist der Sonntagsgottesdienst ein Auslaufmodell? Und wie sich der Nahostkrieg auf das religiöse Miteinander an deutschen Schulen auswirkt, das sind einige unserer Themen heute hier in unserem Magazin aus Religion und Gesellschaft. Wenn sonntags in Deutschland um kurz vor 10 die Glocken läuten, dann machen sich immer weniger Gläubige auf den Weg zum Gottesdienst. Daran ändert bei den Katholiken auch die sogenannte Sonntagspflicht wenig, also das jahrhundertealte Gebot, dass man sonntags in den Gottesdienst gehen sollte. Heute wird zwar niemand mehr exkommuniziert, wenn er nicht hingeht, aber grundsätzlich hält man in der katholischen Kirche daran fest. Aber in der evangelischen Kirche gibt es jetzt tatsächlich Stimmen, die den Sonntagsgottesdienst in Frage stellen, wenn doch eh keiner mehr kommt. Das zumindest hat eine Pfarrerin geäußert und damit eine Debatte angestoßen.
Der Gottesdienst ist ja von seiner Form her doch etwas aus der Zeit gefallen, ähnelt eher einer Vorlesung. Das passt nicht mehr in die Lebensrealität vieler Menschen.
Sagt Hanna Jacobs, evangelische Pastorin in Hannover.
Man kann nicht mal eine Zwischenfrage stellen in der Regel. Es entsteht keine Diskussion. Heute sind wir viel mehr gewohnt, interaktiv uns mit Themen auseinanderzusetzen. Gesprächsformate sind, glaube ich, das, was Menschen mehr anzieht.
Der Gottesdienst am Sonntagmorgen vom Aussterben bedroht.
Es wird immer, solange bis die Welt untergeht, am Sonntagvormittag Gottesdienst stattfinden, weil das schließlich die Feier der Auferstehung des Herrn nach der Nacht der Dunkelheit ist.
Sagt Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Das Ende des Sonntagsgottesdienstes auszurufen, das werden Sie mit mir nicht erleben.
Immerhin ist die Feier des Gottesdienstes am Sonntagmorgen ja auch schon rund 1700 Jahre alt. Die Berliner Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg.
Voraussetzung für die Entwicklung ab 4. und 5. Jahrhundert ist die Tatsache, dass aus dem Gottesdiensttag ein Ruhetag wurde.
Und das geschah am 7. März 321 mit dem Edikt des Kaisers Konstantin, der den Sonntag im gesamten Römischen Reich zum Ruhetag erklärte. Allerdings, der Besuch des Gottesdienstes erlebte im Lauf der Jahrhunderte immer wieder ein Auf und Ab.
Die Klage über mangelnde Gottesdienstteilnahme ist so alt wie der Gottesdienst selbst.
Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann erinnert daran, dass Kirchenführer schon früh den Gottesdienstbesuch zur Pflicht eines Christenmenschen erklären wollten.
Die erste Maßnahme dieser Art ist sozusagen noch vorkonstantinisch. In einer Synode in Elvira von 305 wurde dekretiert, dass wer dreimal in Folge nicht den Gottesdienst besucht hat, exkommuniziert wird.
Offenbar mit wenig Erfolg, denn die Klagen über leere Gotteshäuser hielten bis in die frühe Neuzeit an.
Wir haben dann tatsächlich im 16. Jahrhundert massive Versuche, die Gottesdienstteilnahme zu erzwingen. Besonders rigide wurde das in England praktiziert. Im Hintergrund standen auch Forderungen des vorher Straßburger Reformators Martin Bucer, der 1548 ins englische Exil gegangen ist und der Meinung war, man müsse unter Anwendung der alttestamentlichen Sabbatgesetzgebung die Teilnahme am Gottesdienst erzwingen. Elisabeth die Erste, die Königin von England, hat sich diese Regelung zu eigen gemacht. Es gab sozusagen eine erzwungene Gottesdienstteilnahme. Es war Untertanenpflicht, am Gottesdienst teilzunehmen.
Wobei man vor allem für die vorreformatorische mittelalterliche Zeit davon ausgehen kann, dass der Gottesdienstbesuch für die Gemeinde nicht zwingend war, erläutert Dorothea Wendeburg.
Dadurch, dass im Mittelpunkt der römisch-katholischen Messe traditionellerweise das Messopfer steht, also die Darbringung des Opfers dem Gott, dem Vater gegenüber, reicht es eigentlich, wenn der Priester dasteht und vor Gott steht und das zelebriert, dann bedarf es keiner Gemeinde. Essen und Trinken muss nur er. Und die Folge war, dass die ganz große Zahl der Messen ohne Gemeinde ablief. Ich habe das mal für die Wittenberger Schlosskirche ausgerechnet. Die hatten da im Jahr ungefähr 10.000 Messopfer. Die wurden allesamt dargebracht für das Heil der kurfürstlichen Familie und die Verstorbenen, damit die schneller aus dem Fegfeuer herauskamen. Und da bedurfte es natürlich keiner Gemeinde.
Was in vorreformatorischen Zeiten wichtig war. Und auch bei der Sonntagsmesse, so Thomas Kaufmann, stand lange Zeit weder die Lesung noch die Predigt im Vordergrund.
Das Entscheidende ist, dass man im Moment der Wandlung der Hostie aus dem Brot in den Leib Christi wird, dass man in dem Moment anwesend sein soll. Dann gibt es ein Geläut, sodass die Leute sozusagen nur zu diesem Moment in die Kirche kamen und dann wieder rausgingen.
Das änderte sich mit der Reformation. Die Predigt, die manchmal eine Stunde währende Glaubensunterweisung, stand mehr und mehr im Mittelpunkt. Und das hatte auch praktische Folgen, berichtet Thomas Kaufmann.
Der Gottesdienstraum wird mit Bänken versehen. Das heißt, die Leute fallen reihenweise um bei diesen langen Predigten, wenn sie nicht sitzen. Sodass das Sitzen in der Bank, in der Kirchenbank zu einem wesentlichen Thema wird. Wer sitzt, kann auch einschlafen. Das heißt, der Kirchenschlaf wird dann zu einem ganz entscheidenden Thema infolge der Reformation. Es gibt dann Leute, deren Aufgabe darin besteht, Küster mit Stangen die Leute wieder aufzuwecken. All das wird sozusagen reguliert.
Wobei allzu lange Predigten womöglich nur dem Pfarrer selbst gefielen.
In vielen älteren Kirchen gibt es Sanduhren. Also der Pfarrer solle bitte nicht länger als eine Stunde predigen. Es wurden sozusagen die Gottesdienste immer mehr als große kulturelle, auch künstlerisch ausgestaltete Events wahrgenommen und dann eben auch inszeniert. Und das wurde immer länger, allerdings auch mit der Folge, dass es manchen Leuten dann zu lang war.
Heute dauern evangelische Predigten in der Regel rund 15 Minuten. Und selbst das ist manchem offenbar zu lang. Mittlerweile zieht es bei den Protestanten nur noch 2-3% der Kirchenmitglieder am Sonntagmorgen ins Gotteshaus. Bei den Katholiken sind es doppelt so viel. Wenn Menschen heutzutage in die Kirche gehen, dann oft zu besonderen Anlässen. Gut besucht sind Gottesdienste zum Schulbeginn, zur Taufe, Trauung oder Beerdigung. Die Theologin Hanna Jacobs fordert, ein Sonntagsgottesdienst pro Monat reicht.
Mehr Highlights und irgendwie ein entspannterer Rhythmus würde schon gut tun.
Die evangelische Theologin und Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg will dagegen nicht am wöchentlichen Rhythmus rütteln.
Ich würde sagen, auf die Regelmäßigkeit zu verzichten, das geht nicht, weil das Einüben christlichen Lebens und auch das Wachhalten des Glaubens nur über Regelmäßigkeit läuft.
Für den Magdeburger Bischof Friedrich Kramer hat die Feier des Gottesdienstes auch eine Bedeutung für jene, die nie den Sonntagsgottesdienst besuchen.
Immer wenn wenig Menschen beten, das wirkt sich auf eine Gesellschaft aus, wo weniger gebetet und weniger auf Gottes Wort gehört wird und weniger gesungen wird, werden die Umgangsformen auch brachialer. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist, dass wir da miteinander als Christen eine große Aufgabe haben.
Für Friedrich Kramer ist die Feier des Gottesdienstes so etwas wie das Erkennungszeichen, der Identitätsmarker einer Kirchengemeinde.
Das, was im Gottesdienst passiert, ist der Kern einer Gemeinde. Also auf Gottes Wort hören, Gott loben, sich der Heiligen Schrift aussetzen, ins Gebet gehen, Gemeinschaft bilden. Das sind die Grundelemente des Gottesdienstes. Das ist zentral.
Aber ist der Gottesdienst wirklich so zentral für das christliche Leben? Ist er das Zentrum der Gemeinde? Das sehen die meisten Kirchenmitglieder offenbar anders. Der Religionssoziologe Edgar Wunder hat für die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zahlreiche Christinnen und Christen befragt.
Das Interessanteste jetzt fand ich eigentlich, ob Menschen glauben, dass an Gottesdiensten teilnehmen, in die Kirche gehen, zum Christsein mit dazugehören. Und das sind gerade noch 11% der evangelischen Kirchenmitglieder, die das glauben. Bei den Katholiken ist nicht viel anders, da sind es gerade noch 15%.
In gewisser Weise hat der kulturelle Sieg des Christentums über die Zeitgestaltung am Ende seine Eltern gefressen. Denn weil man dann eben das primär als Freizeitmöglichkeit auffasst, hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, in die Kirche zu gehen,
sagt Dorothea Wendeburg.
Das ist eine der vielen paradoxen Folgen des kulturellen Sieges des Christentums in West-Mitteleuropa. Man besetzt die Zeit durch den christlichen Kalender. Das Christentum hat die Zeit besetzt durch seinen Kalender. So erfolgreich, dass mittlerweile der Kalender selbstständig geworden ist und der Ursprung keine Nachfrage mehr erfährt.
Aber auch wenn der Gottesdienst am Sonntagvormittag weniger nachgefragt ist, aus Sicht des Religionssoziologen Edgar Wunder tut das dem Christentum keinen Abbruch.
Es hat Jahrhunderte des Christentums gegeben, wo es Gottesdienste in der heutigen Form eigentlich gar nicht gab. Insofern wandelt sich religiöse Praxis auch im Christentum ständig und davon sollte man meines Erachtens auch keine Angst haben, sondern schwierig wird es, für das Christentum dann, wenn man meint, es gäbe da so eine Art überzeitliche Praxisform und an der müsste man sich verzweifelt festklammern, auch wenn die Leute da gar kein Interesse mehr haben.
Auch der Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann weiß um die gegenwärtige Erosion des Gottesdienstes. Allerdings.
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass der christliche Glaube Gemeinschaft fordert und in Gemeinschaft praktiziert sein will. Also eine bloß solitäre Existenz ist auf Dauer nicht sozusagen christlich verantwortbar. Insofern ist die Rückbindung an eine existierende Gemeinde und die gemeinsame Freiheit des Gottesdienstes auch sowas wie ein Lebenselixier des Christentums.
Und Dorothea Wendeburg wird noch deutlicher.
Der Gottesdienst gehört wie nichts anderes zum Kern des Christentums. Ohne Gottesdienst gibt es überhaupt kein Christentum. Ohne Gottesdienst stirbt das Christentum. Und zwar schnell.
Ist der Sonntagsgottesdienst ein Auslaufmodell? Dieser Frage ist Michael Hollenbach für uns nachgegangen. Der Krieg in Gaza hinterlässt auch an den Schulen in Deutschland seine Spuren, nicht zuletzt, weil viele Schülerinnen und Schüler selbst familiäre Wurzeln im Nahen Osten haben. Da kochen die Emotionen im Klassenzimmer schon mal hoch und die Lehrkräfte, die sind oft mit diesem komplexen Thema überfordert. Ein Schulprojekt in Braunschweig will da jetzt Hilfe anbieten. Vorfahrt für Vielfalt Israel und Palästina heißt das Projekt, das nach dem 7. Oktober vergangenen Jahres an den Start gegangen ist. Und Hans Steilmach hat sich von den Organisatoren erzählen lassen, wie es funktioniert.
Also ich glaube, wir müssen immer einen Auftakt schaffen. Und das tun wir, wenn wir in diesem Projekt wirklich mit allen Weltreligionen an die Schulen gehen und den Leuten aufzeigen, so unterschiedlich, wie wir immer dargestellt werden, sind wir gar nicht. Wir reden ja viel zu oft darüber, was uns trennt und nicht, was uns vereint.
Sagt Atakan Kocztürk, Muslim, 23 Jahre alt, bis zum Ende des vergangenen Schuljahres Sprecher des Stadtschülerrates Braunschweig.
Es gibt nicht nur diese Wahrheit und diese Wahrheit. Du musst denken, du bist ein Mensch. Und du bist verantwortlich für deine Gedanken.
Dimitri Tukusa, 68 Jahre alt, von der liberalen jüdischen Gemeinde Wolfsburg-Braunschweig. Gemeinsam mit Atakan Kocztürk ist er Teil eines interreligiösen Teams, zu dem auch Vertreter der evangelischen Kirche und der Schulbehörde gehören. Bislang haben sie 8 Schulen in der Region Braunschweig besucht. Beim Thema israelisch-palästinensischer Konflikt sind viele Schülerinnen und Schüler hoch emotionalisiert. Für sie wird erst einmal ein Braver Space geschaffen, also ein ermutigender Bereich. Sie haben dort die Möglichkeit, vor allen anderen über ihre Gefühle zu sprechen, ohne unterbrochen zu werden und ohne sich rechtfertigen zu müssen.
Und es reicht manchmal auch einfach zu fragen, wenn ich weiß, dass eine Person aus diesem Gebiet kommt, wie geht es dir damit? Mir sind unfassbar viele Menschen bekannt, die ihre eigenen Familienmitglieder gerade nicht beerdigen konnten. Und das muss ein schreckliches Gefühl sein, wenn ich meinen eigenen Vater nicht beerdigen kann.
Neben dem eigenen Erzählen sollen die jungen Menschen aber auch lernen, zuzuhören. Es gilt zu akzeptieren, dass es ganz andere persönliche Erfahrungen gibt als die eigenen. Was sich anschließt, ist eine gemeinsame Reflexionsphase sowie, für das Team besonders wichtig, ein schriftliches Feedback. Dimitri Tukusa.
Wenn wir lesen, ich sehe einfach, dass es stehen neue Fragen. Das ist Erfolg. Unsere Aufgabe ist Anstoß und Denkprozess. Und dann, wir sehen in diesen Antworten, da entsteht etwas.
Bei den bisherigen Schulbesuchen habe es viele emotionale Diskussionen gegeben, sagt Atakan Kocztürk. Eskaliert sei die Situation aber nie.
Es gab im Voraus auch Gespräche, wo Schülerinnen und Schüler stigmatisiert wurden. Es hieß, da müsst ihr besonders aufpassen, das ist einer, der kommt aus der Gegend. Und das waren dann teilweise die Menschen, mit denen wir die besten Diskussionen hatten.
Für viele ist es das erste Mal, dass sie beim Thema Nahost überhaupt mit einer anderen Perspektive als der eigenen konfrontiert werden. Atakan Kocztürk macht dafür vor allem die Einseitigkeit in den sozialen Netzwerken verantwortlich. Eine besonders unheilvolle Rolle spielt dabei die Plattform TikTok. Eine Einschätzung, die auch von wissenschaftlicher Seite geteilt wird, etwa von der Soziologin Isabel Diekmann von der TU Dortmund.
Forschung explizit zu TikTok, seinen Algorithmen und extremen Inhalten deutet tatsächlich darauf hin, dass diese Algorithmen zu Radikalisierung und Polarisierung beitragen können. Jetzt ist TikTok mit Blick auf Jugendliche natürlich sowieso ein besonderes Medium, weil junge Menschen hier tatsächlich die primäre Zielgruppe bilden. Gleichzeitig sind jüngere Menschen eine Zielgruppe, die in der Regel ihre Medienkompetenz erst noch ausbilden müssen.
Bei allen Erfolgen erleben die Mitglieder des Braunschweiger Schulprojekts aber auch immer wieder, wie vergiftet die Atmosphäre derzeit ist. Atakan Kocztürk hat zahlreiche Anfeindungen erlebt, sogar eine Morddrohung. Keine einfache Situation für den jungen Moslem. Rückhalt findet er auch im Glauben.
Ich glaube, dass Gott andere Probleme hat als uns, die Gutes produzieren im Stich zu lassen, und das ist auch der Halt, den ich mir da schöpfe, indem ich denke, der liebe Gott, der ist an unserer Seite und schützt uns. Am Ende des Tages tun wir gute Sachen. Zumindest glauben wir daran, dass wir es tun.
Das jüdisch-muslimische Projekt Vorfahrt für Vielfalt Israel und Palästina in Braunschweig. Ein Beitrag war das von Hans Steilmach. Johann Hinrich Clausen ist nicht nur der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland und erfolgreicher Podcaster, sondern er hat auch schon viele Bücher geschrieben. Und immer geht es dabei auch um Kultur, denn Kultur ist für ihn zentral bei seinem Nachdenken über Gott und die Welt. Jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, in dem es um Gottesbilder geht. Eigentlich sollen sich die Menschen ja kein Bild von Gott machen, so steht es in der Bibel. Trotzdem haben sie es von jeher gemacht. Aber auch mit diesem scheinbaren Widerspruch setzt sich Clausen auseinander in seinem neuen Buch, das jetzt am Mittwoch erschienen ist. Gottesbilder, eine Geschichte der christlichen Kunst ist der Titel. Und Mechthild Klein hat es für uns gelesen.
In den 10 Geboten ist überliefert, dass man von Gott keine Kultbildnisse anfertigen darf. Und so hätte es im jungen Christentum zu einem Bilderverbot kommen können. Doch ein Bilderverbot hat sich nie so richtig durchgesetzt, erfreulicherweise, denn sonst gäbe es heute nicht die wunderbaren sakralen Zeugnisse.
Es hat auch was Witziges fast, dass einerseits ich als Theologe immer gedacht habe, das Bilderverbot, das ist für das frühe Judentum und Christentum total wichtig. Und dann stelle ich aber fest, man guckt sich die neueren archäologischen Funde an und stellt fest, natürlich haben die Bilder gehabt. Also da haben natürlich frühe Christen wie selbstverständlich Bilder gehabt, gebaut, gemacht, gebraucht. Und die waren auch nicht immer nur rein christlich, da mischte sich dieses eine mit dem anderen.
Sagt Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Theologe zeigt in seinem Buch Gottes Bilder die Vielfalt der christlichen Kunst und die religiösen Konzepte dahinter. Er beginnt mit der Frühzeit, als sich die christliche Bildsprache gerade erst entwickelte und auch eine Art religiöse Gebrauchtware entstand.
Das fand ich eben total interessant, zu schauen, wo ist eigentlich das Bilderverbot tatsächlich relevant gewesen und wo haben die Leute einfach gemacht, was sie wollen, ohne dass sie darauf gehört haben, was die Theologen dazu gesagt haben. Wir haben ja ein bisschen verfälschtes Bild, weil erhalten haben sich vor allem ja die normativen Texte, Bibel und theologische Auslegung. Und deshalb fand ich es so besonders interessant, auch nochmal ein bisschen in die Archäologie des alten Israel, des frühen Christentums, der ganzen Antike zu gehen, um zu festzustellen, naja, zwischen dem, was aufgeschrieben und was gelebt wurde, gibt es einen Riesenunterschied.
In 12 imaginären Ausstellungsräumen nimmt Johann Hinrich Clausen die Leser mit auf eine kunsthistorische Reise durch die Kontinente und Jahrhunderte. Im ersten Raum zeigt er ein Amulett aus der Zeit des 2. 3. Jahrhunderts. In den Amulettstein ist die erste erhaltene Darstellung des gekreuzigten Jesus hineingeschnitzt. Rund 150 Jahre brauchte es offenbar, bis aus dem Folterinstrument für den Tod am Kreuz ein Heilssymbol wurde. Das Amulett, der Roger-Pereire-Stein, stammt aus Syrien oder Ägypten.
Die ersten Christusbilder sind auf Amuletten. Das war ganz normal. Man ging nicht aus dem Haus ohne ein Amulett. Und da war natürlich Christus als der Gekreuzigte ein Machtzeichen. Ein Zeichen, das gegen die Dämonen geholfen hat.
In den allerersten Bildwerken spiegelte sich der Glaube der Menschen. Sie suchten keine komplizierte Theologie, sie suchten Schutz, Hoffnung, Heilung oder Bestärkung, sagt Clausen. Und das frühe Christentum spielt sich vor allem im Nahen Osten ab.
Der nahöstliche Raum, der ist so entscheidend. Ich hatte immer noch im Studium gelernt, das Christentum fängt in Jerusalem an und hört dann irgendwo in Wittenberg auf. Und da gibt es so eine direkte Linie über Rom. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern inzwischen hat sich gezeigt, dass Syrien eigentlich Quellort des Christentums gewesen ist, Ägypten, Äthiopien. Da gibt es so reiche Funde inzwischen, so großartige Kulturwerke. Davon wollte ich auch ein bisschen in meinem Buch erzählen.
Aus Syrien kommt auch eine Miniatur aus dem 6. Jahrhundert, die einen Säulenheiligen zeigt. Säulenheilige sind Mönche, die meterhoch auf einer Säule in Abgeschiedenheit und Gebet verharrten. Clausen versucht freizulegen, was durch die lateinisch-christliche oder protestantische Überformung verschüttet wurde.
Die Säulenheiligen kannte ich früher auch nur so als Witzfiguren, durchgeknallte Spinner, viel zu religiös und überasketisch. Inzwischen aber kennt man unglaublich viele Texte, auch eine reichhaltige syrische christliche Literatur. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich eben diese welthistorische Bedeutung dieser Säulenheiligen von Simeon und anderen. Eigentlich ganz einfache, ungebildete Leute, die aber so etwas losgetreten haben, was man die asketische Revolution nennen kann, die sich befreit haben aus den Zwängen, in dem sie gelebt haben, in dem sie einen radikalen Verzicht geübt haben.
Die Säulenheiligen zogen damals Menschenmassen an, die zu ihnen pilgerten, um Kraft aus deren Heiligkeit zu ziehen oder um Unterweisungen zu erhalten. Ein Paradox, denn die Heiligen suchten die Einsamkeit und dann wurden sie zu religiösen Stars. Natürlich fehlen in Gottes Bilder auch nicht Meister wie Dürer oder Raphael, aber es sind die Werke abseits der großen Maler, die den Blick noch einmal weiten. Zum Beispiel die spanisch-englische Holzschnitzerin Luisa Rodan, die 1692 eine Skulptur schuf, die den Erzengel Michael zeigt, wie er den Teufel vernichtet. Es ist heute höchst irritierend, wie das Böse hier in Gestalt eines gefolterten, nackten Menschen personifiziert wird, der auf dem Feuer geröstet wird. Das Bild ist damals höchst politisch.
Luisa Roldan war eine große Barockbildhauerin, Holzschnitzerin. Die hat fantastische Figuren geschaffen, als wirklich eine der ersten großen eigenständigen Frauen mit eigener Werkstatt. Und die hat neben vielem anderen eben auch einen, naja, wunderbaren, schrecklichen Michael geschaffen. Das ist ein ganz beliebtes Motiv in der Barockzeit gewesen, in der katholischen Gegenreformation.
Der Teufel, der steht aus damaliger Perspektive der Mächtigen in Spanien für die Protestanten, die eine Kirchenspaltung, die Reformation, ausgelöst hatten. Damals wurden die Menschen damit angesprochen, beim katholischen Glauben zu bleiben.
Da mischt sich eben beides, die Faszination für diese Engelfigur und aber auch ja noch so ein Nachbeben, was eben auch Kunst als Machtinstrument, auch als Rechtfertigung von religiöser Gewalt eben auch aussagen kann. Und sozusagen diese dunkle Seite der christlichen Kunstgeschichte, die will ich eben auch benennen.
Mit der dunklen Seite der Kunstgeschichte endet es nicht. Aus der christlichen Kunst in der Moderne stellt Clausen sakrale Bildnisse und ihre Schöpferinnen vor. Von dem Expressionisten Alexei von Jawlensky bis zu Paula Rego. Auch ihre Bilder erschließen sich erst bei längerer Betrachtung.
Mechthild Klein hat das neue Buch von Johann Hinrich Clausen vorgestellt. Gottesbilder, eine Geschichte der christlichen Kunst ist der Titel und es ist im Beck Verlag erschienen. Das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Und hier geht es jetzt weiter mit der Lebenszeit, wo die Kollegen Sie mit nach Duisburg nehmen, wo nämlich die Bürgerinnen und Bürger jetzt an einer emissionsfreien Stadt arbeiten. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis bald.